Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Snooker ohne Winkel, kann man sich das vorstellen? Wir werden es jetzt müssen, dann Angles Alan McManus hat gestern seine Karriere beendet. Ein bisschen überraschend, aber der 50-Jährige zieht einen Schlussstrich unter eine sehr erfolgreiche Karriere. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei den Sheffield Shots bei Total Clearance. Und das machen wir wie die ganze Woche über natürlich während der WM-Qualifikation, über die wir auch noch reden, aber es gibt einige Themen, die sich irgendwie immer wieder reinschleichen. Es begrüßt euch Christian Oehmicke und mit dabei wieder Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Ja, das mit Alan McManus ist natürlich ein herber Verlust auf dem Tisch, aber zum Glück gleichzeitig ein großer Gewinn abseits des Tisches, denn er wird uns ja als Experte und Kommentator erhalten bleiben. Und das ist wirklich ein unschätzbarer Wert, den hier die Fernsehsender gewinnen durch ihn. Ja, also Alan McManus ist einer der ganz Großen, eine große Legende und dafür musste er gar nicht mal so viel gewinnen. Das ist sehr interessant. Er hat trotzdem wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, war für mich immer wirklich die Verkörperung des Gentleman-Sports. Also ein ganz Großer mit einem interessanten Modegeschmack teilweise, was seine Westen anging. Und ein sehr charmanter, netter Spieler. Also ja, super Typ, den wir jetzt hier gebührend nochmal feiern können. Da kann wirklich jeder Snooker-Fan den Hut vorziehen vor seiner Leistung und vor allem auch vor seinem Auftreten im Sport. Ja, also herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Karriere an Alan McManus, der uns sicher hier zuhört. Und ich freue mich auf ihn als Kommentator weiterhin in den kommenden Jahren.
Ja, also ich hoffe auch, dass er uns zuhört. Das wäre sonst wirklich sehr schade. Zwei Ranglistentitel hat Alan McManus in seiner Karriere geholt, war 31 Jahre aktiv, also seit 1990 und auch dauerhaft auf der Tour gewesen. Also das ist schon eine enorm starke Leistung. Irgendwie immer so ein konstanter Fixpunkt auf der Tour, habe ich das Gefühl gehabt. Immer so ein nicht ganz allen einer der Top-Spieler, die um WM-Titel mitspielen, aber eben irgendwie immer präsent, immer aktiv, immer mit dabei. Und genau das zeichnet ihn ja eigentlich auch abseits des Tisches aus. Geballtes Fachwissen, was da in der Kommentatorenkabine sitzt und wirklich, ja, der würde fehlen, wenn er seine Karriere als TV-Experte beendet hätte. Als Snookerspieler natürlich auch, aber dass wir gestern sein letztes professionelles Match erlebt haben, hätte ich gar nicht so für möglich gehalten. Hast du davor irgendwie was mitgekriegt? Also das kam jetzt so wirklich tatsächlich ein bisschen aus dem Nichts, zumal seine Tourkarte ja noch gar nicht, tagesaktuell noch gar nicht verloren ist. Er steht noch auf Platz 64.
Ja, trotzdem hatte er in der Vergangenheit ja immer wieder so kleine Glanzlichter, so kleine Runs mit drin. Ja, unter anderem auch vor ein paar Jahren bei der WM, wo er da quasi einen Durchmarsch hingelegt hatte. Das war ja so schön anzusehen. Und das blieb jetzt doch sehr aus in den vergangenen Monaten. Und ja, es wurde sehr ruhig um ihn am Tisch. Er war dafür sehr präsent, natürlich abseits des Tisches. Von daher war ich jetzt, also nicht, dass ich das jemals vorhergesagt hatte, aber es hat gepasst für mich. Dass er jetzt Schluss gemacht hat, sehr, sehr ruhig ist er da auch aufgetreten in seiner Pressekonferenz, meinte, er hätte das eigentlich schon so um Weihnachten rum sich überlegt und so wirkt er auch. Also wie jemand, der wirklich seinen Frieden mit dem aktiven Spiel jetzt gemacht hat. Er meinte auch, er würde jetzt eher nicht so die Seniors Tour und so, ne, so halb noch den Fuß in der Tür halten, sondern ja, sich jetzt ganz auf neue Dinge konzentrieren. Und ja, er wirkte wirklich wie jemand, der sich das ganz gut überlegt hat. Und sehr, sehr in sich ruht mit allem. Und das hat ihn als Spieler ausgezeichnet, finde ich. Und das zeichnet ihn wohl auch als Person aus. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, runde Sache als Abschluss.
Absolut, ja. Also sein Interview gestern war wirklich sehr ehrlich auch. Hat auch gesagt, jetzt während Corona und dem Ganzen war es für ihn auch sehr schwer weiterzuspielen. Und das reifte dann so anscheinend über den Verlauf der letzten Saison hinweg, diese Entscheidung. Und ja, Sehr schade, tolle Karriere, die dort zu Ende geht, aber er bleibt uns ja abseits des Tisches erhalten. Kommen wir mal an sein letztes professionelles Match. Das war ja gar nicht so unspektakulär. 3-6 hat er verloren letztendlich gegen Bai Liangning, der sich hier so ein bisschen durchmogelt. Der spielt ja tatsächlich hier bei der WM-Qualifikation sein erstes Turnier in dieser Saison überhaupt. Für Alan McManus wäre ein Sieg wichtig gewesen, um auf der Tour zu bleiben. Das hat sich jetzt so ein Stück weit selber erledigt durch ihn. Aber Bai Liangning, ist das ein Name, den wir jetzt so langsam auf der Rechnung haben sollten?
Also das wäre jetzt ja schon eine extrem miese Taktik von ihm. Nein, natürlich konnte er nichts dafür, dass er nicht gespielt hat, aber so mehr unter dem Radar geht ja gar nicht, als hier bei der WM plötzlich aufzutauchen und dann den Alan McManus zu schlagen unter anderem. Also das ist schon wirklich Trick 17 vielleicht vom Chinesen. Er hat gut gespielt, da waren sehr gute Breaks auch dabei, hat ein Century gespielt, den letzten Frame des Matches, dem Alan McManus quasi abgeluchst, hier war ganz, ganz knapp mit dem 54er Break, dann da die Nerven behalten, also der trat recht komplett auf und vor allem trat er auf, als hätte er wirklich tonnenweise schon Spiele gespielt diese Saison, was ja nicht der Fall war. Also wirklich kurios hier vom Chinesen. Ich bin gespannt, was da natürlich noch geht. Wir haben ja wenig Erfahrungswerte jetzt mit ihm bisher in dieser Saison.
Ja, also wird wirklich interessant. Für Bai Liangning ist das so ziemlich ein Turnier aus dem Nichts. Er hat ja überraschend, nicht nur überraschend gemeldet, sondern ist jetzt hier, wie gesagt, auch überraschend in der dritten WM-Runde, spielt dort dann gegen Ben Wollaston. Also da sollte sich der Ben warm anziehen. Der ist warm gespielt, der gute Bai Liangning. Ja, wenn wir es über die WM-Qualifikation diese Woche reden, dann tun wir das natürlich immer in Bezug auch auf das Tour-Survival. Und da sind gestern wieder einige Ergebnisse gefallen, die vielleicht auch nicht ganz so toll am Ende des Tages aussehen. Louis Heathcote, der ja so ein bisschen unser Geheimfavorit, vielleicht auch für ein Ticket ins Crucible war, gestern wieder mit einer hervorragenden Leistung gegen Ashleigh Carty. 6-2, klarer Sieg. Und was Louis Heathcote damit auch geschafft hat, er steht jetzt erstmal in den Top 64.
Herzlichen Glückwunsch, da gehört er auch hin für meine Begriffe. Also es ist ja wirklich jemand von den jungen Spielern, der richtig, richtig gut unterwegs ist und dem ich auch in Zukunft was zutraue. Der hat so eine gewisse Stabilität jetzt gehabt über die letzten beiden Jahre. Also eine sehr schöne Leistung gestern wieder, 6 hohe Breaks, darunter auch ein Century gegen Ashleigh Carty, der ja selbst eigentlich sehr gut gespielt hat in letzter Zeit. Also das war schon ein Sieg, der ihm Selbstvertrauen geben sollte, dem Louis Heathcote. Ja, also hier bin ich wirklich gespannt, was noch geht in den kommenden Runden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ihn im Crucible sehen könnten. Aber natürlich warten dann noch schwere Aufgaben, das ist ja ganz klar. Aber es ist wieder wirklich souverän gestern, nichts anbrennen lassen, keine unnötigen Frames verloren. Also eine sehr starke Leistung vom jungen Engländer.
Ja, schwere Aufgabe, wartet jetzt auch schon in der nächsten Runde. Ryan Day ist der Gegner, also wird nicht einfach. Anthony Hamilton gegen Rory McLeod. Wir wussten ja nicht genau, ob wir heute schon über dieses Match reden können oder nicht. Wir können es, denn es ist auch relativ eindeutig ausgegangen. Anthony Hamilton hat sich mit 6-1 dort sehr klar durchgesetzt. Was meinst du, ist die Taktik von Anthony Hamilton wieder, um jetzt frech zu sein, sich fürs Crucible zu qualifizieren und dann abzusagen?
Oha, oha. Ja, es ist natürlich wieder eine gefährliche Nummer für ihn dieses Jahr. Klar, weil jetzt ja von Anfang an wirklich Zuschauer da sein werden. Gut, das war letztes Jahr auch geplant, aber stand noch mehr auf der Kippe, ne? Und vor allem, weil die Kapazität ja im Verlauf des Turniers wirklich sehr, sehr hoch werden wird, bis zu 100% im Finale. Ob er jetzt so weit denkt, bin ich mir unsicher bei Anthony Hamilton. Ja, es ist natürlich, also denke ich mal, wieder ein sehr emotionales Turnier auch für ihn, ne? Also da hat er sich gestern sehr gut zusammengerissen gegen Rory McLeod und hat das mit 6-1 schnell erledigt. Rory McLeod, würde ich sagen, der ist wirklich älter geworden in den letzten Jahren, also überdurchschnittlich viel älter. Der war ja wirklich jemand, mit dem man immer rechnen musste, der zumindest dann 6-4 verliert, wenn es schon sein muss. Und jetzt gestern ja 6-1 gegen Anthony Hamilton. Also der Rory McLeod, also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber vielleicht sollte er mal über ein Karriereende langsam nachdenken, weil das ist schon, das trudelt irgendwie so ein bisschen aus bei ihm, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das...
Ja, das stimmt schon. Allerdings muss man hier natürlich auch begutachten, dass der ist ja auf der ersten Saison jetzt einer zweijährigen Tourkarte, also hat sich ja gerade erst wieder auf die Main Tour zurückgekämpft. Ich denke mal nicht, dass er da jetzt nach einem Jahr einen Schlussstrich zieht. Aber ja, ich hatte mir tatsächlich auch mehr erwartet von ihm. Nicht nur, dass er generell über die Saison hinweg mehr holt, sondern auch gerade gestern in so einem Match, wo ihm ja vom Spielfluss her das auch liegen dürfte, dass er da ein bisschen mehr dem Spiel auch seinen Stempel aufdrücken kann. Aber das hat er nicht geschafft. Und das hat auch Luo Hong Hao nicht geschafft, der gegen Peter Lyons mit 3:6 verloren hat. Das hatte ich so nicht auf der Rechnung, ehrlich gesagt. Das war ja ein Match, wo klar war, der Verlierer muss in die Q-School. Und Luo Hong Hao ist jetzt tatsächlich ein Riesentalent, ja. Der hatte ja die WSF Amateur Open gewonnen vor 2 Jahren und eigentlich zwei relativ solide Jahre hinter sich, sage ich mal. Steht ja auf Rang 70 jetzt in der Weltrangliste, also sehr undankbarer Platz, da jetzt von der Main Tour zu fliegen. Peter Lyons gewann gestern mit 6:3, erhält sich damit die Chancen, über die Einjahresrangliste noch auf der Tour zu bleiben, wird dazu aber weitere Matches gewinnen müssen. Aber warum das Match, was an sich gar nicht so spektakulär lief, für mich interessant war, war ein Tweet des Sohnes von Herrn Lyons zwischendrin, der doch meinte, der gute Luo Honghao soll doch mal bitte die Gemeinheiten sein lassen und einfach ruhig bleiben, wenn sein Papa die Stöße am Tisch macht. Ist durchaus ein harter Vorwurf, der da in Richtung Luo Honghao gegangen ist.
Ja, jetzt muss man natürlich das wieder ein bisschen zurücknehmen. Ne? Der Olli Lyons ist da natürlich emotional sehr involviert, weil das sein Vater ist, der da spielt. Aber er meinte ja wohl auch, dass faktisch der Luo Honghao auch schon zweimal verwarnt worden sei vom Schiedsrichter. Also ich habe das Spiel jetzt selbst nicht im Stream gesehen. Also das wäre natürlich schon eine Nummer, ne? Wenn du zweimal verwarnt wirst vom Schiedsrichter. Also das will dann schon was heißen. Ja, ich glaube, das passt aber ganz gut zu so einer generellen Debatte. Es ist ja alles zumindest gut ausgegangen für Peter Lyons, angenommen, diese Vorwürfe stimmen tatsächlich. Ne? Peter Lyons ist ja auch einfach ein Fuchs, hat sich damit 6:3 durchgesetzt. Das heißt, wir können das jetzt so ein bisschen auf die politische Ebene heben und müssen uns nicht darüber auslassen, wie das jetzt vielleicht den Spielverlauf beeinflusst hat. Aber es gibt ja insgesamt gerade so eine Debatte, wo auch Sean Murphy natürlich wieder sehr aktiv ist, von wegen, sollten die Spieler quasi verpflichtend sitzen, wenn der andere am Tisch ist? Was ist mit den Manieren im Snooker? Ist es noch ein Gentleman-Sport? Und da kam natürlich jetzt dieser Tweet wirklich mitten rein in diese Gesamtdiskussion. Also auch aus dieser Perspektive sehr, sehr interessant.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, schwierige Situationen. Vorwürfe gibt es ja immer mal wieder. Ich erinnere mich da vor allem auch Richtung Hossein Wafai ging da schon einiges. Bei Luo Hong Hao habe ich jetzt ehrlich gesagt das noch nicht so mitbekommen. Müssen wir mal gucken, beobachten, wie das weitergeht. Gestern war so ein bisschen im Tour Survival alles oder nichts Tag. Es gab einige Matches, wo der Verlierer wirklich keine guten Karten weiter für die Main Tour hat. Igor Figueredo gegen Robbie Williams war jetzt nicht unbedingt in dieser Hinsicht so, aber der Brasilianer hat gestern ein unheimlich tolles und spannendes Match sich gegen Robbie Williams geliefert. Das war ein hochspannendes Drama, was die beiden da gespielt haben. Und am Ende setzt sich der Brasilianer tatsächlich durch, nachdem er den Frame zuvor noch etwas unglücklich verloren hat, obwohl er da schon 44:0 führte. Also das war ja Drama pur.
Drama pur und gleichzeitig aber so ein Break-Festival. Also das hat man ja auch selten. Da wurde gekämpft bis zum letzten Ball quasi, um dann noch den Entscheidungsframe zu erzwingen, jetzt von Seiten von Robbie Williams mit einem tollen 76er-Break. Aber davor haben die sich ja schon die Breaks um die Ohren gehauen. Also das war ja Wahnsinn. Es gab 9 Breaks von mehr als 50 Punkten. Wir hatten 3 Centuries dabei. Eins davon dann tatsächlich von Igor im Entscheidungsframe. Also besser kann man natürlich einen Entscheidungsframe nicht gewinnen. Ne? Das ist schon sehr, sehr stylisch, was der Brasilianer da abgeliefert hat. Übrigens stylisch, auch stilistisch sehr interessant, seine eine Aktion mit dem Hilfskö, als er mitten im Break zu nah am Pack der Roten gelandet war und dann ich glaube, es war die Spider genommen hat und quer über den Tisch gelegt hat und dann aber nicht wirklich das Hilfskö als solches benutzt hat, sondern nur quasi den Stock, um seine Hand drauf aufzusetzen. Also sehr interessant, ein ganz neuer Ansatz. Hat auch funktioniert tatsächlich, also er hat schwarz dann gelocht, gar kein Problem. Stellung hat auch gepasst danach, also das war hochinteressant, was er da abgeliefert hat und hochinteressant war dieses ganze Match, ich würde sagen das beste Match des gestrigen Tages tatsächlich, also da war wirklich alles dabei, die haben sich hier die Breaks um die Ohren gehauen und gleichzeitig auch spannende taktische Duelle, knappere Frames dabei, also das hat richtig Spaß gemacht.
Hat es und Igor Figueiredo hat damit wohl auch seine Tourkarte erhalten, denn er hat sich damit auf Rang 3 in der Einjahresrangliste gespielt und dürfte da jetzt eigentlich nur sehr schwer noch zu verdrängen sein aus den Top 8. Also sehr wichtiger Sieg für den Brasilianer, der damit auch 2 weitere Jahre wohl auf der Tour bleiben wird. Das wird auch David Grace, denn der steht in den Top 64 inzwischen auf Platz 52, sehr, sehr gut platziert, hat eine richtig gute Saison gespielt und trotzdem gestern gegen Stephen Horwath wollte es nicht so richtig laufen. 3-6 Niederlage. Stephen Horwath war zum einen sehr gut drauf, hatte ich das Gefühl, und zum anderen, ich weiß nicht, was da gegen Ende des Matches passiert ist, aber wenn man 3-2 führt, 4 Frames in Folge verlieren, muss dann eigentlich nicht sein.
Nee, überhaupt nicht. Auch nicht für die Fans, die draußen mitzittern. Ja, das war hart anzusehen am Schluss. Ah, da hat er so viele Schlüsselbälle irgendwo verdaddelt und ja, blöde Fehler eingestreut. Das ist sehr, sehr schade, dass er jetzt sich für diese tolle Saison einfach nicht belohnen konnte. Das hätte ich mir sehr gewünscht für den David Grace. Hatte ja gerade im Spätherbst so tolle Runs bei der UK Championship, hat er Ding geschlagen und ja, also es war eigentlich eine Top-Saison von ihm und sehr, sehr unglücklich, dass er da jetzt auf diesen super aufspielenden Stephen Horwath getroffen ist, der tatsächlich ja wirklich super Breaks auch gespielt hat. Ja, da war dann am Schluss nicht mehr allzu viel zu machen für David mit der Fehlerquote, die er leider gestern hatte. Bitter war halt auch schon der zweite Frame, das war vielleicht schon so ein Omen, da hatte David Grace eine 53 gespielt und dann konterte Stephen Horwath mit der 73. Also das war... Ja, also Stephen Horwath trat irgendwie in den entscheidenden Bällen so ein bisschen dominanter auf und das hat sich durch das ganze Spiel eigentlich fortgesetzt und somit hat er gewonnen, also verdienter Sieg für Stephen Horwath, trotzdem sehr, sehr schade für David Grace. Ich würde bei dem Spiel jetzt gerne nochmal drauf eingehen, auf quasi den Tweet von Ollie Lyons, denn quasi vor dem Hintergrund dieses Tweets ist mir dieses Spiel von David Grace gegen Stephen Horwath besonders positiv eigentlich aufgefallen. Weil die beide extrem respektvoll und extrem lange auch sitzen blieben, zum Beispiel in Situationen, wo du eigentlich an den Tisch rennen willst, weil der Gegner was verschossen hat und dir eine super Chance hingestellt hat, blieben die echt sitzen, bis der Gegner auch wieder ordentlich vom Tisch weggehen konnte. Also das war quasi der genaue Gegenpol zu allen bisherigen Vorwürfen bezüglich des anderen Matches, dass hier extrem respektvoll miteinander umgegangen wurde. Also das ist richtig positiv aufgefallen gestern.
Na, immerhin ist ja auch was. Wenn man schon was Positives rausziehen will, dann ist das ja vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Geschichte. 2 weitere Matches, die gestern beim Tour Survival unheimlich wichtig waren und Alles-oder-Nichts-Matches für beide Spieler waren, waren die Duelle zwischen Dwayne Jones und Daniel Wells und Jarrod Green und James Cahill. Der Verlierer muss in die Q-School, der Gewinner erhält sich seine Chancen. Fangen wir mal mit Dwayne Jones gegen Daniel Wells an. Danny Wells ist ein Spieler, der auch so ein bisschen gefühlt sich seit 12 bis 20 Jahren durchmogelt auf der Tour, gefühlt irgendwie nie so richtig im Rampenlicht steht, aber irgendwie immer da ist. Und ja, jetzt ist er vorläufig erstmal nicht mehr da.
Super schade. Er ist wirklich ein netter Spieler, ein super sympathischer Spieler. Und ich glaube, das war das Problem in den vergangenen Jahren. Der ist einfach zu nett, der Daniel Wells. Dem fehlt so ein bisschen das Killer-Gen dann, um Matches wirklich zu dominieren, um den Gegner so richtig rauszumobben aus der Arena. Natürlich im Gentleman-Way. Ich meine jetzt eher so Richtung Neil Roberts, ne? Wo man dann das Gefühl hat, es ist überhaupt keine Luft mehr in der Arena übrig für den Gegner. Also da ist wirklich Daniel Wells das genaue Gegenstück. Und somit hat er gestern tatsächlich diese 4:1 Führung gegen Dwayne Jones noch verloren. Und Dwayne Jones kam wieder erst spät ins Match, also echt genau wie in seiner ersten Runde. Ich weiß nicht, warum er sich immer so schwer macht, erst mit 1:4 hinten liegen und dann aufdrehen. Ja, aber es hat wieder gereicht, hat auch ein Century gespielt und am Schluss dann mit 6:4 eben gewonnen. Ich finde es unglaublich schade für Daniel Wells, wie gesagt, ist so ein netter Typ. Ich kann mich noch an ihn erinnern beim PTC in Fürth vor ein paar Jahren, also wie nett er da ist, auf einen Amateurspieler getroffen, also wie nett er da umgegangen ist und dem quasi noch alles erklärt hat am Tisch. Also eine super nette Anekdote. Ja, toller Typ, aber eben leider runter von der Main Tour und nicht so überraschend angesichts der Leistungen in jüngerer Vergangenheit.
Ja, muss jetzt in die Q-School mal sehen, ob das was wird. Wird auf jeden Fall schwierig, denn einige große Namen sind da tatsächlich dann dieses Jahr vertreten, darunter auch James Cahill. Dwayne Jones hat jetzt erstmal sich auf dem Hotseat platziert, das ist jetzt die Nummer 8 in der Einjahresrangliste. Also der sollte tunlichst noch vielleicht ein weiteres Match gewinnen, um da sicher zu sein. Problem, sein nächster Gegner heißt Martin Gould. Ja, und damit sind wir bei James Cahill und Jarrett Green. Auch der Verlierer dieses Matches wäre wahrscheinlich von der Tour runtergefallen. Es ist Jarrett Green, der sich hier durchsetzen konnte und damit in den Top 8 der Einjahresrangliste steht, auf Rang 6 jetzt aktuell. Und James Cahill, vor 2 Jahren noch in die Weltmeisterschaft gekämpft, als Amateur, als erster Amateur überhaupt, dort Ronnie O'Sullivan geschlagen. Und seitdem im Prinzip von der Bildfläche verschwunden und damit jetzt konsequenterweise und irgendwie auch logischerweise von der Main Tour wieder runter. Also das ist eine kleine tragische Geschichte, finde ich.
Ja, das ist halt das One-Hit-Wonder-Moment. Also, dass er das nicht ist, davon muss er uns jetzt überzeugen, indem er sich durchbeißt durch die Q-School zum Beispiel und dann ein bisschen konstantere Leistungen bringt. Das war desolat gestern. Also, da gibt es wirklich keine Chance, das schön zu reden. Du musst nicht gegen Jarrett Green mit 5:6 verlieren, aber das kann halt trotzdem schnell passieren, wenn du überhaupt kein nennenswertes Break zustande bringst. Also, so geht's halt nicht, ne? Von daher, ja, also eigentlich müsste man fast sagen, dass man Jarrett Green vorwerfen kann, dass er es noch auf den Decider, also dass er nicht früher den Sack zugemacht hat quasi und dann es sich unnötig schwer gemacht hat und dann selbst noch den Entscheidungsframe erzwingen musste. Also ja, denn er hat immerhin mal ein paar nennenswerte Breaks auch zustande gebracht, im Gegensatz zu James Cahill. Ja, also da gibt es wirklich nichts Positives mitzunehmen für den James. Der muss sich komplett neu sortieren. Denke mal mental an sich arbeiten, an seiner Einstellung vielleicht zum Sport arbeiten. Und dann nochmal ganz neu angreifen. Ich traue es ihm schon irgendwo zu, aber das wird eine Weile Überzeugungsarbeit sein, bis er sich wieder voll etabliert hat.
Ja, ich glaube auch. Also vielleicht ist es sogar eine gute Chance für ihn, dass er jetzt dann mal ohne die Aufmerksamkeit, die er ja auch bekommen hat in den letzten 2 Jahren, einfach aufgrund dieses WM-Runs bis ins 8. Finale, dass er sich davon ein bisschen erholt, wirklich neu fokussiert, alles mal aus dem Kopf schüttelt und dann neu angreift auf der Main Tour, denn das Talent dazu hat er auf jeden Fall. Jarrett Green hat sehr gute Chancen, in die Finalrunde der WM-Quali zu kommen, denn sein nächster Gegner wird Gary Wilson sein. Also gute Möglichkeiten für den Nordiren. Ja, es gab gestern ja auch das mit Spannung erwartete deutschsprachige Duell zwischen Alex Osenbacher und Lukas Kleckers. Und das lief so ein bisschen antiklimaktisch. Zumindest die ersten 5 Frames waren aus Sicht von Lukas Kleckers nicht sehr berauschend. Da lief absolut nichts zusammen. 5:0 ist Alex Osenbacher in Führung gestürmt, mit brillantem Spiel teilweise. Und dann ist der Deutsche endlich aufgewacht, nachdem er zwischenzeitlich eine durchschnittliche Stoßzeit von knapp 39 Sekunden hatte. Einfach irre, finde ich, ehrlich gesagt, an dieser Stelle, auch wenn wir ja gerade über mit dem Interview von Judd Trump, werden wir nachher noch darauf eingehen, auch in dieser Hinsicht wieder Diskussionsbedarf haben. Aber er ist gestern einfach zu spät aufgewacht, muss man so sagen.
Ja, also wow, das war schon eine Nummer. Also ich meine, wenn du die ersten 5 Frames eigentlich wirklich nur durch deine Stoßzeit aufhältst, das funktioniert halt nicht. Jetzt müssen wir sagen, Alex Osenbacher, super Auftritt, wie in den vergangenen Wochen und Monate. Das macht einfach total Spaß, dem zuzusehen. Ja, der haut hier die Breaks raus mit teilweise spektakulären Bällen. Der hat vor keinem Ball Angst. Das merkt man richtig. Also eine 56, 55 und eine 139. Dann stand schon 4-0. Das 5-0 hat er dann auch geholt. Ja, also das war eine Bestätigung der tollen Form des Schweizers, dem ich hier durchaus auch noch mehr zutraue, obwohl er natürlich irgendwo in der Todesecke des Todes in diesem Draw gelandet ist. Aber Lukas Kleckers, wenn wir jetzt hier noch was Positives auch mitnehmen wollen für ihn, ist er dann trotzdem am Schluss aufgewacht. Also er hat ja dann nicht den Whitewash kassiert. Ne? Das ist doch schon mal eine gute Sache, denn es sah ja lange danach aus. Alex Usenbacher hier auch mit der 59 im sechsten Frame. Und da hat sich dann Lukas letztlich mit einer 66 durchsetzen können. Okay, super, Whitewash verhindert. Und dann haben wir einen Frame lang, zum Glück, immerhin nochmal den Lukas aus der ersten Runde sehen können. Da hat er eine 134 gespielt. Richtig starke Sache. Und somit sich dann das 2-5 geholt. Der achte Frame war dann nochmal ein Stück weit knapper. Aber da hat sich dann, ja gut, es war einfach auch zu viel zu tun. Also das Spiel war beim 5-0 ja eigentlich schon entschieden, weil der Alex Usenbacher jetzt nicht der Typ ist, der sich sowas noch nehmen lässt. Also anders als jetzt andere Spieler, die wir schon erlebt haben in dieser Woche. Ja, also dann 6-2 für Alex Usenbacher. Super starke Leistung von ihm. Das könnte uns auf jeden Fall optimistisch stimmen für die nächsten Runden. Wie gesagt, das ist zumindest ein toller Kampf wird des Schweizers. Und der Lukas, ja, mit viel Schatten, aber am Schluss auch noch ein bisschen Licht, wenn wir es optimistisch hindrehen wollen. Aber diese durchschnittliche Stoßzeit, ja, das ist nicht besonders attraktiv. Er kann es ja auch anders. Ne? Er war ja auch schon gut beim Shootout unterwegs zum Beispiel. Ja, vielleicht geht ja da nochmal ein bisschen was in Richtung flüssiges Spiel. Ich meine, die 134 hat er dann den Durchschnitt auch wieder runtergebracht auf 32 Sekunden. Am Schluss war das ja gar nicht so tragisch, vielleicht.
Vielleicht. Und ja, hat er tatsächlich 234er Breaks während dieser WM-Quali gespielt. Also er kann es ja. Er kann flüssig spielen und das sollte er meiner Meinung nach auch deutlich häufiger tun. Alex Usenbacher jetzt auf jeden Fall in der dritten WM-Quali-Runde trifft dort auf Martin O'Donnell. Also wird nicht einfach, wenn er zum zweiten Mal ins Crucible möchte. Ein Match, das wieder ein Alles-oder-Nichts-Duell war, war das zwischen Kaspar Filipiak und Jackson Paige. Und der Pole hat sich am Ende in einem dramatischen Duell durchgesetzt. Nachdem er zwischenzeitlich schon klar führte, kam Jackson Paige Schritt für Schritt immer wieder ran, hielt das Match offen. Der Waliser mit eigentlich keiner guten Leistung, aber irgendwie ist er immer dran geblieben und am Ende setzte sich der Pole dann tatsächlich durch und erhält sich damit zumindest mal kleine Außenseiterchancen, auf der Main Tour zu bleiben. Er wird noch einiges mehr zu tun haben. Ich glaube, er muss noch mindestens, eigentlich muss er ins Crucible kommen, wenn er auf der Main Tour bleiben will. Aber Jackson Paige, auch so ein Dauertalent irgendwie, über das wir reden, ist jetzt auch erstmal von der Main-Tour gefallen. Irgendwie so ein bisschen die WM dieser tragischen Geschichten bisher, finde ich.
Ja, und das ist halt die Besonderheit der WM, dadurch, dass einfach dieser Kampf ums Crucible zusammenfällt mit dem Kampf ums Überleben auf der Tour. Also das ist schon unglaublich, was den Druck betrifft und dementsprechend quasi ein Garant für tragische Geschichten. Ja, Jackson Paige ist so ein bisschen der James Cahill 2.0, ne? Also auch so ein großes Talent. Mark Williams hält ja sehr viel auf ihn. Ach, aber gestern hat es nicht gereicht, um sich gegen Kaspar Filipiak durchzusetzen. Und das ist eigentlich, also wenn man jetzt rein nach Talent geht, dann hätte das eigentlich zugunsten von Jackson Paige ausgehen müssen. Aber er hat es halt wieder nicht richtig auf den Tisch gebracht. Und Kaspar hat gestern super gescored. Also da waren vier schöne Breaks darunter. Unter anderem auch eine 87 im Entscheidungsframe, den er komplett dominiert hat. Also super cool von ihm. Also würde ich mal sagen, auch wenn er jetzt hier das nicht schafft, sich durch ein Wunder fürs Crucible zu qualifizieren, der geht hier mit erhobenem Haupt von der Main Tour runter, nach diesem Kampf gestern vor allem. Und er hat natürlich dann auch den Aufwind für die Q-School und andere, ne? Weil jetzt einfach bei ihm die Formkurve wirklich wieder nach oben zeigt. Also ich traue ihm da schon zu, dass er vielleicht auch den Sprung zurück wieder schafft, wenn er so einen Lauf bekommt und sich dann wieder so gut durchkämpfen kann. Also gestern wirklich sehr schöne Leistung von ihm.
Pang Yong-Shu weiterhin unterwegs als bester Rookie of the Year. machte seinem Namen da weiter alle Ehre. Also wenn der junge Chinese das in dieser Saison nicht wird, dann weiß ich auch nicht. Gestern Sieg gegen CJ Ahui, den er damit wohl auch von der Main Tour gestoßen hat, der wird auch in die Q-School müssen. Sam Craigie gegen Ashley Hugel war das letzte Match gestern. Es begann etwas später, beziehungsweise es endete ziemlich spät. Das war ein harter Kampf zwischen den beiden und begann sehr kurios. Der erste Frame endete bei 41 zu 34 und er endete, obwohl noch ganz viele Rote auf dem Tisch waren. Die waren nämlich alle so hübsch versammelt rund um die linke schwarze Tasche. Und dann ist Ashley Hugel etwas ganz, ganz Blödes passiert.
Oh Gott, müssen wir wirklich darüber reden?
Das war ja. Ja, ja.
Das war wirklich schwer zu ertragen. Ja, du hast die Situation schon schön skizziert. Ashley Hugel war ja in einer schwierigen Situation, musste eine Safety spielen und hatte dafür eigentlich im Wesentlichen nur eine rote zur Auswahl, die er aber direkt anspielen konnte. Also er hätte sie direkt anspielen können, sagen wir es so. Das ist ihm zweimal nicht gelungen, wollte ihn natürlich dünn treffen. Wir kennen das ganz, der Safety-Klassiker natürlich, um wieder nach oben zu kommen. Ja, zweimal hat das nicht geklappt. Dann wurde er natürlich gewarnt, denn er hätte ja wirklich einfach diese rote nur anspielen müssen. Und dann hat er sie tatsächlich zum dritten Mal nicht getroffen. Und dreimal Foul und Miss bedeutet natürlich in diesem Fall, dass der Frame weg war. Also das war sehr, sehr dämlich von Ashley Hugel, denn er hätte auch andere Optionen gehabt. Also die Roten lagen da ja alle schön hier von Schwarz bewacht und so. Also da hätte es hat überhaupt keine Veranlassung gegeben, jetzt hier Rot so super dünn spielen zu müssen, vor allem nicht beim dritten Versuch. Okay? Also das war einfach ein Blackout, ja nicht mal ein Regel-Blackout, weil er wurde ja gewarnt, sondern das war einfach ein komplettes Arm-Blackout, habe ich das Gefühl. Und das hat ihn natürlich den Frame gekostet, den er eigentlich dominiert hat. Das unglaublich Bittere an der Sache war ja noch dazu, dass dieser Frame schon 50 Minuten am Laufen war. Die haben sich 50 Minuten hier Safety-Battles von der allerfeinsten Sorte geliefert. Und Ashley Hugel eigentlich immer einen Tick besser, einen Tick dominanter, einen Tick zwingender in seinen Safeties. Ja, und dann passiert ihm sowas und der Frame geht an Sam Craigie. Und das hat den armen Ashley Hugel natürlich erstmal auch außer Gefecht gesetzt für die nächsten Frames, oder wie siehst du das? Das war eigentlich so ein blöder Start ins Match, dass man sich's nicht ausdenken könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also hat sich lange nicht erholt davon. Sam Craigie das Match wirklich klar dominiert ab diesem Zeitpunkt. Irgendwann lief es dann etwas besser. Ich glaube, wichtig war, dass er den letzten Frame vor dem Mid-Session Interval danach geholt hat. Das drehte so ein bisschen wieder den Spielverlauf, jetzt nicht unbedingt hinsichtlich des Ergebnisses, aber einfach dadurch, dass es offener wurde. Sam Craigie erhöhte mit einer 64 auf 4:1, dann kam Hugel mit zwei hohen Breaks, 85 und 73 auf 3:4 heran. Und zu dem Zeitpunkt wird er wahrscheinlich auch gedacht haben, dass da noch was geht, aber dann kam wieder so ein blöder Frame, den er unglücklich auf die Farben verloren hat. Auch hier gute Chancen für beide Spieler. Am Ende war es dann Sam Craigie, der sich den Frame holte und damit auf 5:3 stellte. Und dann war es eigentlich gegessen, der letzte Frame. Ging dann auch klar an Craigie. Der hat so ein bisschen, ich weiß nicht, an Professionalität gewonnen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber der macht in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl, jetzt dann doch mehr auf sich aufmerksam mit Leistungen auf dem Tisch, statt mit dämlichen Aktionen neben dem Tisch, indem er zu spät kommt oder unprofessionell agiert. Also hat der in dieser Hinsicht ein bisschen was dazugelernt? Ich glaube, ich habe die Frage diese Woche schon mal gestellt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Sam Craigie möchte jetzt dann tatsächlich doch auch mehr durch Leistungen auf dem Tisch auf sich aufmerksam machen.
Ja, ich weiß nicht, ob der kleine Sam jetzt endlich erwachsen geworden ist. Ich würde es ihm natürlich wünschen, weil die Snooker spielen kann er ja, das ist außer Frage. Aber ich werde diese Gedanken nicht los an die ganzen Dummheiten, die ich von ihm schon live miterlebt habe in den letzten Jahren. Also ja, das ist noch ein langer Weg, bis er mich überzeugt hat, dass er das jetzt wirklich ernst nimmt mit dem Snookersport und hier keine weiteren Dummheiten begehen wird. Mein Tipp ist immer noch, dass er die letzte Quali-Runde einfach verschläft und deswegen ausscheidet. Also dabei bleibe ich. Es war schon nicht schlecht gestern, aber er hat jetzt auch nicht so gut gespielt, wie er es könnte. Also wenn man jetzt nur so einzelne Bälle sich rauspickt, irgendwie hatte ich das Gefühl, Ashley Hugel ist da trotzdem noch einen Tick besser gewesen, einen Tick solider gewesen. Hat es dann natürlich offensichtlich überhaupt nicht geschafft, das über die, also in Frame-Gewinne umzusetzen. Aber ja, also ich sah eigentlich den Ashley Hugel vorne im Match, bis auf diese dämlichen Situationen und andere Dummheiten, die er noch begangen hat. Mich hat jetzt der Sam Craigie nicht aus den Socken gehauen gestern. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher bin ich ein bisschen skeptisch, aber wir können das ja mit Interesse weiterverfolgen.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Sein nächster Gegner ist Hossein Rafai, also wird keine einfache Aufgabe in der dritten Runde. Apropos dritte Runde, die startet heute dann tatsächlich, nachdem in der Morgensession noch die letzten vier Matches aus der zweiten Quali-Runde gespielt werden. Darunter Simon Lichtenberg in einem Alles-oder-Nichts-Match für Ian Burns. Sein Gegner wird von der Main-Tour fallen, sollte Simon dieses Match gewinnen. Also vielleicht eine gute Möglichkeit für den Deutschen, das auszunutzen. Auch Florian Nüstle ist jetzt in der Morgensession aktiv gegen Mark King und führt sogar schon mit 1-0, während wir hier aufnehmen. Also gut unterwegs der Österreicher weiterhin. Heute Nachmittag und heute Abend dann steigen ja wirklich auch so langsam die großen Namen im Snooker aus den Top 64, aus den Top 48, müssen wir ja sagen, ein. Julio Long, Matthew Selt, Scott Donaldson, Robert Milkins, Kurt Mefflin, Tom Ford, allesamt am Tisch heute. Also die Snooker-WM-Qualifikation geht jetzt tatsächlich in die Vollen. Und das letzte Thema, über das wir reden, ist das Interview von Judd Trump. Da müssen wir natürlich noch kurz drauf eingehen. Gestern rausgekommen, gegenüber dem britischen Magazin Metro, hatte er da ein paar Aussagen getätigt, hat ja Zeit jetzt, muss ja nicht in der WM-Qualifikation spielen, und hat da ein bisschen zum Rundumschlag ausgeholt gegen alles Mögliche, gar nicht so sehr gegen Snooker an sich oder Formate oder irgendwas, sondern gegen die Platzierung von Spielern im TV und im Stream, gegen die Fixierung auf ältere Akteure, auf Legenden, gegen den Dresscode. Also ja, Judd Trump ledert ja eigentlich gar nicht so häufig vom Zaun, muss man sagen. Also das war schon ein kleines überraschendes Interview, was ich da gestern gelesen habe, muss ich sagen. Ja, wie finden wir das, Kati? Es ist ja so eine schwierige Sache natürlich. Snooker ist ein Sport, der unheimlich durch seine Tradition lebt auch. Unheimlich, einfach auch durch sein Gentleman-Image am Leben erhalten wird, meiner Meinung nach. Auch und auch, was auch ein bisschen das Aushängeschild ist. Also das ist ein schmaler Grat, auf dem man da wandern würde, wenn man da in dieser Hinsicht was ändert. Und ich bin jetzt absolut nicht dabei, ihm, dass ich ganz gerne hätte, dass im Snooker jetzt auf einmal mit T-Shirt und Turnschuhen gespielt wird. Das fände ich sehr, sehr absurd, meiner Meinung nach. Weiß nicht, wie du das siehst. Aber in manchen Dingen hat er tatsächlich ein Stück weit recht, finde ich. Man könnte deutlich weniger darauf hinweisen, was vor 30 oder 20 Jahren bei einem Turnier passiert ist, sondern vielleicht mal darauf schauen, was vor ein oder zwei Jahren dort passiert ist.
Also da bin ich ganz bei dir. Ich möchte kurz vorwegstellen, dass das ein sehr offenes, ein sehr direktes Interview von Judd Trump war, aber es war kein aggressives Interview, es war kein Skandalinterview. Ich habe das Gefühl, der arme Judd Trump, und ich meine, das hat er sich irgendwo selbst eingebrockt durch, wir hatten ja auch schon sehr zweifelhafte Aussagen von ihm in dieser Saison, aber generell, glaube ich, neigt man dazu, das so ein bisschen zu hypen, was er gesagt hat, so ein bisschen auf Skandal und Krawall zu bürsten. Aber das war es gar nicht. Also das war ein recht sachliches Interview, ein recht vernünftiges Interview. Ich teile jetzt definitiv auch nicht alle Positionen. Ich könnte mir eigentlich ein Turnier würde ich gerne sehen, wo die einfach mal in Klamotten spielen, auf die sie Lust haben. Also ein Turnier, das fände ich schon lustig. Einfach mal zu sehen, wer trägt das Heavy Metal Band T-Shirt und wer kommt trotzdem im Hemd. Also das, ich weiß nicht, das hätte für mich Charme, aber halt einmal. Und schon gar nicht bei der WM und schon gar nicht überall. Und ja. Aber zwei Punkte finde ich auch da sehr interessant, die er gebracht hat. Da sind wir zum einen bei dem, was du angesprochen hast, hier von wegen Kommentatorenstil. Gerade in England stimmt das ja wirklich. Also jedes Jahr bei der WM haben wir Dennis Taylor unter den Kommentatoren, der immer von vor 40 Jahren erzählt. Ich habe das Gefühl, diese Leute sind natürlich Legenden des Snookersports, aber sie sind nicht bereit dazu, irgendeine Art von Recherche zu betreiben, ne? Also da wird dann der Juicy wird dann Susie genannt quasi und Vor allem auch im Schriftlichen. Also mit der Aussprache tun wir uns ja alle ein bisschen hart. Aber im Schriftlichen kam jetzt ja wieder so ein Tweet von Dennis Taylor, wo er ihn einfach Susi nannte. Ja, also und das ist symptomatisch, ne? Also da wird nicht recherchiert, die reden nur über das, was sie erlebt haben und das ist jetzt mittlerweile halt echt 40 Jahre her. Das haben die meisten von uns nicht mitbekommen. Also ein bisschen Tradition ist natürlich schön, aber es wird ja auch nicht bei jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Fußball jetzt vom WM-Titel von vor 40 Jahren geredet, ne? Also das muss ja nicht sein, das geht ja auch ohne. Und ich fände es gerade einen echten Mehrwert, wenn mal das Turnier von vor 5 Jahren erwähnt werden würde. Weil jetzt sind so viele Turniere, da ist es ganz schön, wenn man wieder ein bisschen erinnert wird an die jüngere Vergangenheit. Das passiert ja so Schlag auf Schlag, das wäre echt schön, da mal zu hören, so, ach ja, Moment, vor 5 Jahren hatten wir die und die im Finale und, ah ja, richtig, da ist doch das eine passiert und da in der WM-Quali, wisst ihr noch, wie Ashley Hugel da den ersten Frame verdattelt hat durch 3 Fouls. Also da liegt ja für mich ein echter Mehrwert der Kommentatoren. Und ja, da sind einfach die aktuellen Akteure offenbar überhaupt nicht bereit, Recherche zu betreiben oder sich auf dem Stand zu halten. Und ich finde auch nicht, dass man das weiterhin tolerieren muss oder sollte, wenn man jüngere Zuschauer gewinnen will. Also da bin ich ganz bei ihm. Und um jetzt hier meine Rede zur Lage des Snooker noch fortzusetzen, sehr spannend fand ich eigentlich seinen Punkt auch zu den TV-Matches, weil da müsste er eigentlich an allererster Stelle gegen sich selbst protestieren. Also wenn ich eine Art von TV-Match abschaffen könnte oder ersetzen könnte, dann wäre es das Standard 4-0 von Judd Trump in Runde 1 gegen XYZ auf Ranglistenposition 99. Ne? Also das ist ja das, was am meisten nervt. Finde ich interessant, dass es das so anspricht. Ich bin gespannt, ob sich in der Hinsicht jetzt was bewegt. Wir predigen das ja seit Jahren. Bitte mehr Abwechslung. Schauen wir mal, ob was kommt. Ja, also einige interessante Punkte, gerade das mit den Kommentatoren, auch ein recht neuer Punkt eigentlich. Teilweise auch Sachen, wo ich definitiv nicht zustimme. Aber alles in allem würde ich sagen, eigentlich ein bereicherndes Interview, weil wir brauchen ja die Diskussion. Also finde ich, kann man das eigentlich nur positiv sehen, was er da von sich gegeben hat oder dass er sich überhaupt beteiligt an dem Diskurs.
Absolut, sehe ich genauso. Ich stimme ihm da auch nicht in allem zu. Aber wie gesagt, in einigen Sachen hast du jetzt, glaube ich, schon genug drüber gesprochen. Muss man da wirklich mal eine Diskussion führen? Gerade bei der Weltmeisterschaft jetzt sehen wir es ja auch wieder, was sich lohnen würde, wenn man tatsächlich auch mal einen Versuch wagt und das ein oder andere Match auf einen TV- oder Streamtisch in dem Fall packt. Da könnte man einfach mehr Abwechslung reinbringen. Ich erinnere mich noch an ein PTC-Turnier, damals, wo, glaube ich, irgendwann so ab der 2., 3. Runde Sean Murphy der höchstplatzierte Spieler war, der noch im Turnier war. Und zu diesem Zeitpunkt ab dann wirklich jedes Match im Stream und im TV ein Sean Murphy-Match war. Ich glaube, man hat jedes seiner Matches bei diesem Turnier gesehen. Das war natürlich einfach nur ad absurdum getrieben damals. Da sind 128 andere Spieler bei dem Turnier dabei und man sieht einfach nur einen Spieler. Das muss nicht sein und da hätte man auch gerade bei dem Flat Draw, was man ja hat, wo genug andere Spieler dabei sind, auch genügend Möglichkeiten da mal anzugreifen und ein bisschen mehr zu wagen, denn meiner Meinung nach hat man da sonst irgendwann in ein paar Jahren tatsächlich ein Problem, wenn Spieler wie Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams ihre Karrieren jetzt wirklich beenden sollten und man mit denen nicht mehr in den Matches arbeiten kann, dass die jetzt auf dem Streamtisch landen und die tollen Geschichten der Vergangenheit rausholen kann, sondern sich dann immer überlegen muss, wie man über Spieler wie Jack Lisowski oder Jordan Brown tolle Geschichten zusammenbildet und denen aber noch keine Plattform gegeben hat, um dort mal sich ein bisschen eine Fanbase aufzubauen, dann hat man da eine Riesenchance vergeben, was man vermeiden könnte, wenn man sie vorher einfach mal ein bisschen präsenter präsentiert hätte. So viel dazu. Das war eine sehr lange Zusammenfassung des gestrigen Tages, aber es passiert nun mal auch leider sehr viel, oder was heißt leider, zum Glück sehr viel während dieser Weltmeisterschaftsqualifikation. Das war's von uns für heute bei den Sheffield Shots auf Total Clearance bei meinsportpodcast.de. Wir sollten die Namen vielleicht mal ein bisschen eingrenzen. Und dann hören wir uns morgen wieder, dann hoffentlich auch wieder aus deutschsprachiger Sicht mit tollen Ergebnissen. Simon Lichtenberg und Florian Nüssle, während wir hier reden, gerade schon am Tisch. Also viel Glück den beiden und bis morgen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.